Die Predigt ist überschrieben, teuflische Versuchung. Und von den teuflischen Versuchungen haben wir heute den ersten Teil, den wir anschauen wollen. Es geht darum, dass der Herr Jesus in die Wüste geführt wurde. Und von drei Versuchungen ist uns dort berichtet. Und die erste davon, die werden wir heute uns anschauen. Ich lese den Text und ich lese heute aus der Hoffnung für alle. Lukas 4, die Verse 1 bis 4. Erfüllt vom Heiligen Geist verließ Jesus die Gegend am Jordan. Der Geist Gottes führte ihn in die Wüste, wo er sich 40 Tage lang aufhielt. Dort war er den Versuchungen des Teufels ausgesetzt. Jesus aß nichts während dieser ganzen Zeit und schließlich war er sehr hungrig. Da sagte der Teufel zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl doch, dass dieser Stein hier zu Brot wird. Aber Jesus wehrte ab. Es steht in der Heiligen Schrift, der Mensch lebt nicht allein von Brot. Erfüllt vom Heiligen Geist. Jesus ist erfüllt vom Heiligen Geist. Und wer sich an die Verse davor noch erinnert, von meiner letzten Predigt, der weiß, dass die Taufe von Jesus am Jordan vorangegangen ist, wo der Heilige Geist wie eine Taube auf ihn herniederkam. Und nun, nach der Taufe, geht Jesus erfüllt vom Heiligen Geist weg. Und erfüllt vom Heiligen Geist ist auch nicht nur Jesus durch seine Taufe worden, sondern erfüllt vom Heiligen Geist sollten wir alle sein. Wir haben auch davon gesungen. Erfüllt vom Heiligen Geist ist nämlich genau genommen jeder, der an Jesus Christus glaubt. Das heißt im Epheserbrief, da schreibt der Apostel Paulus, Kapitel 1, Vers 13, durch Christus hat Gott auch euch sein Siegel aufgedrückt. Er hat euch den Heiligen Geist gegeben, den er den Seinen versprochen hatte, nachdem ihr zuvor das Wort der Wahrheit gehört hattet, die gute Nachricht, die euch die Rettung bringt und ihr zum Glauben gekommen seid. Wer zum Glauben an Jesus Christus gekommen ist, der ist versiegelt worden mit dem Heiligen Geist. Der hat den Heiligen Geist. Und Jesus geht hier nun auch, erfüllt vom Heiligen Geist, weg von diesem großartigen Erlebnis, dort am Jordan. Und es heißt sogar, der Geist Gottes führte ihn. Das ist doch das, was wir uns alle wünschen für unser Leben, ne? Dass der Geist Gottes uns führt. Möglichst wenig eigenwillige Wege gehen. Das, was der Herr segnen kann, das wollen wir tun. Diese Wege wollen wir gehen und vom Geist geführt werden. Und so wird auch Jesus geführt vom Geist. Aber die Überraschung kommt dann ja schon gleich im nächsten Satz. Der Geist Gottes führte ihn in die Wüste. So stellen wir uns das ja oft nicht vor in unserem Leben. Wenn der Geist Gottes uns führt, dann denken wir immer, das sind großartige Wege, das sind hohe Wege auf Gipfeln des Erfolges, auf Gipfeln der Harmonie, auf Gipfeln des Friedens in der Gemeinde, auf Gipfeln des Erfolges vielleicht auch in der Gemeinde. Leute kommen zum Glauben, die Gemeinde wächst. Aber wir sehen hier, der Geist Gottes führt nicht immer nur diese hohen Wege. Der Geist Gottes führt manchmal auch in die Wüste. Und manchmal ist das auch nicht so ganz schnell vorüber. Jesus ist 40 Tage lang in der Wüste nun gewesen. Bibelleser horchen auf, wenn sie diese 40 lesen. 40 kommt ja sehr oft vor, sowohl im Alten Testament als auch dann nochmal im Neuen Testament. Diese Zahl 40 hat schon eine ganz besondere Bedeutung. Und ich will uns ein paar Stellen aus dem Alten Testament zeigen, wo diese 40 vorkommt und die auch ganz genau mit diesen 40 Tagen hier verbunden sind. Fangen wir an, aus 5. Mose 9, Vers 9. Da schreibt Mose: Ich war damals auf den Berg gestiegen, denn der Herr wollte mir die beiden Steintafeln übergeben, auf denen die Verpflichtungen des Bundes geschrieben standen, den er mit euch geschlossen hatte. 40 Tage und 40 Nächte blieb ich oben auf dem Berg, ohne etwas zu essen und zu trinken. Also diese Parallele ist auffällig, oder? Die Aushändigung der 10 Gebote, des Gesetzes für das Volk Israel, der Bund, den Gott mit seinem Volk Israel schließt, dem vorausgehen auch 40 Tage und 40 Nächte alleine oben auf dem Berg, ohne etwas zu essen und zu trinken, für diesen Mittler. Dort war es Mose. Also nicht von ungefähr, dass auch unser Herr Jesus jetzt 40 Tage in die Einsamkeit geführt wird. Und Mose hat dann, viele von euch wissen das, hat dann diese Gesetzestafeln bekommen. Und er hat sie mit hinuntergenommen. Und unten erwartete ihn ja eine echte Überraschung. Was war da passiert? Das goldene Kalb. Dem Volk sind diese 40 Tage zu lang geworden. Und sie haben sich einen Ersatzgott geschaffen. Das muss für Mose ganz schön frustrierend gewesen sein. Aber er geht nochmal wieder auf den Berg. 5. Mose 9, Vers 18. Dann warf ich mich vor dem Herrn nieder und lag vor ihm noch einmal 40 Tage und 40 Nächte lang, ohne etwas zu essen und zu trinken. Ich trat für euch ein und flehte ihn an, dass er euch eure Schuld vergibt, denn ihr hattet mit eurem Götzendienst seinen Zorn erregt. Und in seinem heiligen Zorn hatte Mose tatsächlich ja diese Gesetzestafeln zerschmettert. Er ist zurück nochmal auf den Berg und wieder 40 Tage. Und worum geht es in diesen 40 Tagen Fasten? Um die Schuld des Volkes. Und Mose fleht Gott an, dem Volk zu vergeben. Und vielleicht ist das auch genau das, was unser Herr Jesus vorhat, diese 40 Tage in der Wüste. Wohin der Geist Gottes hinführt, einzutreten für die Schuld des Volkes damals, für die Schuld der Menschen ganz grundsätzlich, auch für meine Schuld, auch für deine Schuld, flehen zu Gott. In 5. Mose 9, Vers 25 sagt Mose dann noch einmal: Ich lag also damals 40 Tage und 40 Nächte im Gebet vor dem Herrn, weil er gedroht hatte, euch zu vernichten. Wie schön ist das, dass der Mose sich so stark einsetzt für sein Volk. Er hätte ja auch sagen können: Vergiss es, mach mit mir alleine weiter. Wir suchen uns ein neues Volk. Und nein, er setzt sich ein für sein Volk. Und genau das will auch der Herr Jesus. Er will sich für uns einsetzen. Und er will, dass wir nicht vernichtet werden. Und diese 40 Tage, ich glaube, diese Parallele aus dem 5. Buch Mose, aus dem Erleben Israels mit Mose, sind ganz klar die Vorschattung die Parallele zu dem, was der Herr Jesus jetzt hier erleben muss. Aber die 40 Tage haben auch nochmal wieder ein anderes Vorkommen im Alten Testament. Und da schauen wir rein in 4. Mose 14, Vers 34. 40 Tage lang habt ihr das Land erkundet. So sollt ihr nun 40 Jahre lang für jeden Tag ein Jahr eure Schuld abbüßen. Dann merkt ihr, was für Folgen es hat, wenn jemand sich von mir abwendet. Bibelleser kennen auch das Geschehen, was hier dahinter steht. Die Botschafter wurden ausgesandt, das Land Israel auszukundschaften, und es sollte dann eingenommen werden vom Volk. Und bis auf zwei Kundschafter waren alle so entsetzt von dem, was sie da sahen. Die Leute kamen ihnen wie Riesen vor. Sie kamen ihnen mächtig und stark und kräftig vor, dass sie gesagt haben, das schaffen wir nicht. Wir können das Land nicht einnehmen. 40 Tage lang wurde das Land erkundet und nun 40 Jahre die Strafe Gottes, 40 Jahre Wüste für das Volk Israel. Für den Ungehorsam, das Land eben dann nicht einnehmen zu wollen, das er für sie bereitet hat. Der Jesus ist auch 40 Tage in der Wüste. Und auch an dieses Ereignis können wir denken. Das Volk Israel war wieder ungehorsam. Und es tritt jemand für ihn ein. Warum wurde das Volk Israel 40 Jahre dann in der Wüste herumgeführt? Einen Ansatzpunkt lesen wir in 5. Mose 8, Vers 2. Vergesst nicht, wie der Herr, euer Gott, euch 40 Jahre lang in der Wüste umherziehen ließ. Das tat er, um euch vor Augen zu führen, dass ihr ganz auf ihn angewiesen seid. Aber auch, um euch auf die Probe zu stellen und zu sehen, ob ihr seinen Weisungen folgen würdet oder nicht. Ich habe das Wort Probe hier mal im Text fett gedruckt. Darauf werden wir später nochmal zurückkommen. Das Wort Probe, das Wort Versuchung, was uns gleich begegnen wird, wie die miteinander zusammenhängen, was die miteinander zu tun haben. Wisst ihr eigentlich, dass es in der Wüste dieser 40 Jahre auch um Essen ging? Für das Volk Israel, was haben die denn da gegessen? Manna. Manna, Manna. Und was passierte mit dem Manna irgendwann? Waren die auch am Ende noch ganz begeistert von dem Manna? Es hing ihnen aus den Ohren raus. Und was wollten sie viel lieber haben? Fleisch. Wachteln. Wachteln gab es in Ägypten, das kannten sie. Also auch dort beim Volk Israel in der Wüste ging es um Essen, und wir werden gleich auf diesen Vers dann noch kommen. Wir haben es schon gelesen, auch hier bei der Versuchung unseres Herrn geht es ganz profan um Essen. 40 Tage in die Wüste geführt vom Geist Gottes. Das müssen wir uns immer wieder bewusst machen. Der Geist Gottes hat den Herrn in die Wüste geführt. Und jetzt könnte man denken, da wo Gott uns hinführt, da sind doch die Wege bereitet, da ist alles gut, da sind wir in seinem Willen und da dürften uns ja eigentlich keine großartigen Schwierigkeiten begegnen. Gott hat uns ja schließlich dahin geführt, oder? Gott hat doch den Herrn hier hingeführt. Und was passiert dann dort? Dort war er den Versuchungen des Teufels ausgesetzt. Ich wünsche uns allen, ich wünsche euch, ich wünsche dir, dass du das nicht erleben musst in deinem Leben. Dass der Geist Gottes dich führt und du trotzdem oder vielleicht gerade deswegen den Versuchungen des Teufels ausgesetzt bist. Aber so kann es kommen. Wir haben eben das Wort Probe gehört. Jetzt sind wir bei dem Wort Versuchung. Versuchung heißt, hat mal jemand Schlaues so gesagt, Versuchung heißt, den Versuch machen, jemanden von Gott wegzuziehen. Und das ist das Kerngeschäft, würde man heute sagen, das Kerngeschäft des Teufels. Den Versuch machen, jemanden von Gott wegzuziehen. Und natürlich versucht er das auch bei dem Herrn Jesus. Und warum? Weil der sich doch gerade dafür einsetzen will, dass Gottes Zorn nicht zum Zuge kommt über sein Volk, über die Menschen, sondern Gott vergeben kann und Gottes Zorn abgewendet wird. Dafür wird Jesus mit Sicherheit in diesen 40 Tagen gebetet haben, in den Tagen der Wüste, genau wie Mose damals auch in seinen Fastentagen auf dem Berg. Und genau davon, von der Errettung, für die Jesus hier eintritt in seiner Fastenzeit und später mit seinem ganzen Leben, wie wir wissen, davon will der Teufel ihn natürlich abbringen. Den Versuch machen, jemanden von Gott wegzuziehen. Also im Grunde dahin, wo er schon ist, der Satan. Wie ist das nun mit Probe und mit Versuchung? Hängt das zusammen? Sind das verschiedene Sachen? Und dazu gibt uns Jakobus in seinem Brief ein paar Hinweise. Jakobus 1, die Verse 12 bis 14. Ich lese das aus der Guten Nachricht Übersetzung. Freuen darf sich, wer auf die Probe gestellt wird und sie besteht. Denn Gott wird ihm den Siegeskranz geben, das ewige Leben, das er allen versprochen hat, die ihn lieben. Probe. Ich mache schon mal eine kleine Unterbrechung da an der Stelle. Freuen darf sich, wer auf die Probe gestellt wird. Werden wir gerne auf die Probe gestellt? Wer wird gerne auf die Probe gestellt? Keiner. Wir freuen uns eigentlich nicht, ne? Vielleicht muss Jakobus das deswegen auch so sagen und uns dazu auffordern. Freuen darf sich. Warum darf man sich freuen? Probe ist an sich erstmal was Gutes. Keiner von euch würde gerne auf irgendeinem OP-Tisch landen, wo irgendwelche neuen Methoden gerade an ihm zum ersten Mal erprobt werden. Und keiner von euch will irgendein Medikament haben, was überhaupt noch nicht erprobt wurde. Keiner von euch möchte in einem Auto sitzen, was seine erste Probefahrt nach der Entwicklung hat, oder in einem Flugzeug, was noch nie geflogen ist. Alles das, was wir so benutzen in unserem Leben und was vielleicht ein bisschen ernster und kritischer sein könnte, alles das, was an uns verwendet wird, da legen wir großen Wert darauf, dass das erprobt ist, oder? Und genau darum geht es auch Gott bei der Erprobung. Und genau das sind die Proben, an denen wir uns erfreuen sollen. Die Proben, die sozusagen ausprobieren, ist das oder bist du für das Gott dich gerne einsetzen möchte, überhaupt geeignet? Manches Material fällt vielleicht bei der Erprobung durch. Dann ist es gut, dass es rechtzeitig erkannt wurde, oder? Bevor aus dem Stahl dann eine Brücke gebaut wird und wer weiß, wie viele Menschen ums Leben kommen, weil es nicht hält. Aber nicht jedes Material, was die erste Probe nicht besteht, wird dann doch gleich weggeschmissen. Eventuell geht es nochmal zurück ins Labor. Nochmal ein bisschen verfeinern. Härter machen oder eine andere Zusammensetzung und dann die nächste Probe und dann klappt es vielleicht. Jetzt haben wir es erprobt und dann bist du einsatzfähig. Wenn der Herr dich erprobt hat für das, wofür er dich gebrauchen möchte in deinem Leben, dann freu dich, dass du erprobt wurdest, weil gezeigt wurde, ich kann das, ich halte das durch, ich mache das. das gibt dir selber Zuversicht und das gibt allen anderen, auf die du losgelassen wirst, auch ein bisschen größeres Vertrauen. Deswegen schreibt Jakobus, freuen darf sich, wer auf die Probe gestellt wird und sie besteht, denn Gott wird ihm den Siegeskranz geben, das ewige Leben, das er allen versprochen hat, die ihn lieben. Das ist unser Ziel, das ist das Ende, worauf es ankommt und worauf wir zugehen. So, nun kommen wir zur Versuchung. Jakobus schreibt weiter, wenn ein Mensch in Versuchung gerät, soll er nicht sagen, Gott hat mich in Versuchung geführt. So wie Gott nicht zum Bösen verführt werden kann, so verführt er auch niemand dazu. Es ist die eigene Begehrlichkeit, die den Menschen ködert und einfängt. Versuchung, ihr Lieben, zum Bösen kommt vom Satan, nicht von Gott. Das lernen wir hier ganz klar. Und möge der Geist Gottes, von dem wir erfüllt sind, wir haben das im Epheserbrief gehört, möge der Geist Gottes uns immer die Weisheit schenken, zu unterscheiden, ob das, was wir gerade so erleben und erfahren in unserem Leben, eine Erprobung ist, die von Gott kommt und zu unserem und dem Besten unserer Nächsten dient, oder ob es eine Versuchung zum Bösen ist. Jakobus schreibt hier, es ist die eigene Begehrlichkeit, die den Menschen ködert und einfängt. Und das ist genau das, was der Satan auch macht. In unserem Vers 2 in Lukas 4 heißt es, Jesus aß nichts während dieser ganzen Zeit und schließlich war er sehr hungrig. An dieser Begehrlichkeit knüpft der Satan an. Ganz menschlich, ganz normal, nach 40 Tagen nichts essen, bist du wahrscheinlich hungrig. Zumindest wenn du dran denkst, dass man eigentlich mal wieder was essen könnte. An diese Begehrlichkeit, an diese Menschlichkeit knüpft der Satan an und er nutzt immer den Moment der größten Schwäche. Und woran knüpft er jetzt an in dem Gespräch, was er mit Jesus beginnt? Da sagte der Teufel zu ihm, Vers 3, wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl doch, dass dieser Stein hier zu Brot wird. Wenn du Gottes Sohn bist. Manche Übersetzungen übersetzen auch, weil du doch Gottes Sohn bist. Beides geht und beides hat auch seine Berechtigung. Wenn du Gottes Sohn bist, könnte Zweifel nochmal hervorrufen. Wenn du Gottes Sohn bist, wodurch könnte Jesus sich denn sicher sein, dass er Gottes Sohn ist? Erinnert sich noch jemand an die Verse vor unserem heutigen Predigttext? Genau, bei der Johannistaufe passierte Folgendes. Lukas 3, Vers 22. Der Heilige Geist kam sichtbar auf ihn herab, anzusehen wie eine Taube, und eine Stimme sagte vom Himmel her, du bist mein Sohn. Dir gilt meine Liebe, dich habe ich erwählt. Das war das, was Jesus vor dieser Fastenzeit erlebt hat. Eine Stimme vom Himmel. Du bist mein Sohn. Daran knüpft der Satan jetzt an. Ganz perfide, auf zweierlei Art und Weise. Einmal könnte man sagen, wenn du Gottes Sohn bist, dann mach doch. Na, bist du wirklich Gottes Sohn? Zweifel wecken. Zweifel, ihr Lieben, es gibt ja manche Leute, die singen Loblieder auf den Zweifel. Ich kann dem nicht folgen. Meiner Empfindung nach sind Zweifel immer übel. Also zumindest Glaubenszweifel, sagen wir es mal so. Die können eigentlich nie was Positives sein. Gott möchte uns Gewissheit schenken in unserem Glauben. Er möchte uns festmachen. Und wenn wir eine Zusage haben, so wie Jesus hier die Zusage direkt ja aus dem Himmel gehört hat, du bist mein Sohn, dann besteht da kein Zweifel dran. Okay, das Wenn ist damit eigentlich geklärt. Was ist denn mit dem Weil? Weil du Gottes Sohn bist. Befiehl doch, dass dieser Stein hier zu Brot wird. Ja, ihr Lieben, das wäre dann so eine Art Fremdbestimmung, oder? Kommt irgendjemand auf dich zu und sagt, na, du bist doch, du kannst doch, mach doch mal. Und in so einem Moment ist immer zu fragen, ist das dran? Ist das eigentlich der Wille Gottes? Oder steckt da was anderes hinter, vielleicht sogar der Satan? Der Glaube ruht auf dem Wort, der Zweifel fordert Beweise. Wie geht der Herr Jesus damit um? Vers 4, aber Jesus wehrte ab. Es steht in der Heiligen Schrift, der Mensch lebt nicht allein von Brot. Und hier wird jetzt ganz klar, dass das, was wir uns vorhin schon angeschaut haben, diese Aussagen von Mose, dass der Herr Jesus daran gedacht hat, dass ihn das bewegt hat auch bei diesem ganzen Geschehen. Denn es ist genau ein Zitat aus diesen Ereignissen, die Mose erlebt hat. Das schauen wir uns jetzt an. In 5. Mose 8, Vers 3. Da spricht Mose zu dem Volk, er ließ euch hungern, damit ihr lernt, dass ihr ohne ihn nicht leben könnt. Und er gab euch das Manna zu essen, von dem ihr bis dahin nichts gewusst hattet, so wenig wie eure Vorfahren. Denn er wollte euch zeigen, der Mensch lebt nicht nur von Brot, sondern er lebt zuerst und zuletzt von dem Wort, jedem einzelnen Wort, das aus dem Mund des Herrn kommt. Ja, Jesus zitiert den zweiten Teil dieser Aussage gar nicht mehr, aber den Anfang. Der Mensch lebt nicht allein von Brot. Und das ist etwas, was wir wirklich lernen können an dieser Versuchung, an dieser Begebenheit. Lasst uns Versuchungen, ob wir erkennen, dass sie zum Bösen sind oder nicht, lasst uns Versuchungen begegnen mit dem Wort Gottes. Lasst uns am Wort festhalten und nicht zu sehr auf unsere eigenen Bedürfnisse und Begehrlichkeiten schauen. Wenn man dem Hunger nachgeben würde, dann würde man seine Macht oder seine Möglichkeiten vielleicht auch missbrauchen, auch der Herr jetzt an dieser Stelle. Sondern lasst uns auf das Wort schauen, was das Wort sagt. Ist euch mal aufgefallen, dass bei diesen teuflischen Versuchungen so eine richtige Abfolge in der Schrift zu erkennen ist und dass es immer mit dem Essen zu tun hatte? Es fing bei Adam an. Adam, und wir können sagen, er ist so eine Art Typ, Typus, eigentlich schon für den Herrn Jesus. Die Schrift selber spricht mal vom ersten Adam und vom letzten Adam. Jesus als der letzte Adam. Also der Adam war so ein Typ, im Grunde kann man sagen, eine Vorschattung auf den wahren Menschen, wie Gott ihn sich vorgestellt hat, eigentlich auf den Herrn Jesus. Und dieser Adam ist auch schon versucht worden mit Essen. Das war eine Frucht. Ob es ein Apfel war, weiß man nicht. Aber eine Frucht an einem Baum, die wunderschön anzusehen war, heißt es dort. Habt ihr euch eigentlich mal darüber Gedanken gemacht, ob Adam und Eva eigentlich wussten, dass diese Schlange der Satan ist? Der Teufel, der große Widersacher Gottes? Steht da eigentlich noch nicht. Wenn man mal genau in die Schrift guckt, dann wird das erst im Neuen Testament aufgelöst, dass die Schlange der Satan ist. In der Offenbarung ist davon die Rede. Die alte Schlange der Satan. Im Garten Eden war es erstmal nur ein Tier. Eine sprechende Schlange. War dort wohl kein Wunder. Eine Schlange. Und kann man nicht davon ausgehen, wenn man im Garten Eden ist, im Paradies, dass da eigentlich doch alles von Gott wunderbar gemacht? Die wollen doch einem nichts Böses, oder? Kann das sein? Mann, oh Mann, Versuchung zu erkennen ist nicht ohne, oder? Woran hätten Adam und Eva denn erkennen können, dass das eine Versuchung zum Bösen ist? nur am Wort Gottes. Gott hatte ihnen gesagt, esst davon nicht, denn ihr werdet sterben, wenn ihr davon esst. Nur mit dem Wort Gottes hätten sie dieser Versuchung begegnen können. Sie haben es nicht geschafft. Die Probe nicht bestanden. Vom Satan zum Bösen versucht worden. An menschlicher Begehrlichkeit gescheitert. Die Frucht war so schön anzuschauen. Adam, nicht geklappt. Gott hat sich was Neues ausgedacht. Nicht mehr nur einen Menschen, ein ganzes Volk. Er wollte seinen Weg weitergehen mit einem ganzen Volk, einen Bund machen mit einem ganzen Volk, ein ganzes Volk nach seinem Willen führen, ein ganzes Volk sein Gesetz geben, seine Vorstellung geben und mit diesem Volk zeigen, wenn ihr meinem Willen folgt, dann werdet ihr gesegnet, dann lebt ihr im Segen und dann geht's gut. Wir haben jetzt schon zu Genüge gesehen an den Beispielen, sowohl mit dem goldenen Kalb, als dem Volk Israel schon diese 40 Tage Abwesenheit von Mose zu viel wurden, als auch die großen Leute und die stark bewaffneten Leute im Volk, im Land, als das Land eingenommen werden sollte. Auch Israel hat die Probe nicht bestanden und ist dieser Versuchung vom Satan aufgesessen. Und dann kam der letzte Adam. Sozusagen der letzte Versuch Gottes. Jesus. Zwei Typen und ein Original. Adam, Israel, sie waren Vorschattungen, sie waren Typen für den wahren Sohn Gottes. Und tatsächlich, wenn ihr mal genau in die Schrift guckt, sowohl Adam als auch Israel wurden Sohn Gottes genannt im Alten Testament. Aber sie haben die Probe nicht bestanden. Gott selbst musste Mensch werden in Jesus. Nur das hat gereicht, die Probe zu bestehen und der Versuchung des Satans zu widerstehen. Und von unserem Herrn Jesus heißt es, da schreibt der Apostel Paulus im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, Vers 45, da schreibt er, es heißt ja in den Heiligen Schriften, der erste Mensch Adam wurde von natürlichem Leben beseelt. Christus dagegen, der letzte Adam, wurde zum Geist, der lebendig macht. Und in Vers 47, der erste Adam wurde aus Erde gemacht, er ist Erde. Der zweite Adam stammt vom Himmel. Und in Römer 5, Vers 18, also, durch die Gebotsübertretung des einen Menschen kam es dazu, dass alle verurteilt wurden. Ebenso bewirkt die Gehorsamstat des einen, dass alle für gerecht erklärt werden und leben. Und nochmal Paulus aus dem 1. Korintherbrief, 15, Vers 22. Alle Menschen gehören zu Adam, darum müssen sie sterben. Aber durch die Verbindung mit Christus wird ihnen das neue Leben geschenkt werden. Und mit dieser Zusage aus dem Hebräerbrief, Kapitel 2, Vers 18, schließen wir unseren Abschnitt für heute. Dort heißt es, weil er, also Jesus, weil er selbst gelitten hat und nicht nur das Leiden am Kreuz, auch diese 40 Tage Fasten in der Wüste und Versuchung durch den Satan sind darunter zu sehen, weil er selbst gelitten hat und dadurch auf die Probe gestellt worden ist, kann er nun den Menschen helfen, die ebenfalls auf die Probe gestellt werden. Amen. Einen letzten Gedanken zum Schluss. Ich habe von einem Prediger mal ein schönes Beispiel gehört. Er hat gesagt, wir nehmen ja so einiges in uns auf. Essen, ja, Essen. Wir essen alles Mögliche. Und nicht alles kann unser Körper wirklich gebrauchen von dem, was wir so aufnehmen. Da gibt es Ballaststoffe und auch andere unlösliche Sachen bei dem, was wir so zu uns nehmen. Und ihr Lieben, dafür müssen wir Stuhlgang haben. Das Unlösliche muss wieder raus. Wer zu lange keinen Stuhlgang hat, kann das nicht überleben. Und dieser Prediger hat das übertragen eigentlich auch aufs Seelische, aufs Geistliche. Wir nehmen auch sehr, sehr viel Unlösliches in unsere Seele, in unseren Geist auf. Uns begegnet so viel in unserem Leben, was für uns gar nicht lösbar ist, was wir nicht verstehen, was wir nicht verarbeiten und verkraften können. Und ihr Leute, wir brauchen auch einen geistlichen Stuhlgang. Auch das, was unlöslich ist, was wir so aufnehmen in uns, muss wieder raus. Und der Prediger hat appelliert und hat gesagt, ihr Lieben, geht jeden Abend oder jeden Morgen ins Gebet. Ihr müsst das abgeben und das geht nicht anders, als dass ihr das an Jesus abgebt. Wenn ihr das behaltet, was für euch unlösbar ist, werdet ihr nicht glücklich leben können und auch nicht mehr lange leben können. Es ist wie mit Stuhlgang. Wenn du 7 Tage oder so keinen Stuhlgang hast, das geht nicht da. Das muss raus. Und so lasst uns das lernen hier raus. Wenn wir Dinge erleben, Versuchungen, Proben oder auch andere Dinge, die uns begegnen im Leben, mit denen wir nicht fertig werden, die für uns unlösbar sind. Der Herr Jesus ist auf die Probe gestellt worden. Er hat bestanden und es heißt in diesem Vers jetzt hier, er will uns helfen und er kann uns helfen. So wünsche ich uns allen heute Abend und jeden Abend einen gesunden geistlichen Stuhlgang. Amen.